Wie schön, dass Sie den Podcast vom Schleswig-Holstein Gourmet-Festival eingeschaltet haben. Mein Name ist Susanne Plass und in der 76. Folge darf ich Ihnen Jan-Philipp Berner vorstellen. Der Zwei-Sterne-Koch vom Söringhof auf Sylt ist zugleich mit gerade mal Mitte 30 Mitgesellschafter dieses wunderschönen Rittachhauses auf der Düne. Heute ist er zu Gast im Romantikhotel Friederikenhof in Lübeck-Oberbüssau. Die ehemalige Gutsanlage wurde von Familie Meier zu einem Hotel umgebaut und 2019 von der Hoteliersfamilie Johann Schulke aufgekauft und modernisiert. Hallo Jan-Philipp, wie war denn dein erster Tag?
Moin, schön, dass ich da sein darf. Ja, super. Also zum einen die Resonanz, aber auch überhaupt, wie viele Gäste sich dafür begeistern können und auch zum Friederikenhof kommen, um dann den Abend mit uns gemeinsam genießen zu können. Das ist schon toll.
Man sagt, du bist immer auf der Suche nach der richtigen Würze im Leben. Hast du die Würze gefunden?
Ja, und manchmal ist es würziger, als man möchte. Manchmal muss man wieder ein bisschen verdünnen dann auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, so zu leben und zu arbeiten, wie man das selber möchte, also diese Selbstbestimmtheit, ich glaube, das ist schon die schönste Würze, die man haben kann. Da bin ich total glücklich und dankbar überhaupt, dass ich diese Möglichkeit so bekomme.
Apropos, wie würzt du deine Gerichte am liebsten?
Kräuter sind unsere Gewürze. Wir haben zwar ein paar Gewürze eben auch da, aber das sind immer eher so Dinge, die so ein Grundgerüst geben. Aber die Finesse und die Vielfalt, das sind die Kräuter in unserer Küche. Also natürlich gucke ich zuerst im eigenen Garten, was das Schönste ist, was wir haben. Wir haben einen Mitarbeiter, der ist jeden Tag auf Achse, 365 Tage im Jahr sammeln und ernten und jäten wir und bewirtschaften unseren Garten, die wilden Früchte, die Kräuter. Da macht es für mich auch Sinn, weil wir zum einen Typizität haben und eben auch Frische. Und am Ende interessiert mich bei Regionalität nicht irgendein Storytelling, sondern das muss erstmal selbsterklärend sein. Also der Gast muss einfach mit der Qualität begeistert werden und die kann ich natürlich durch kurze Wege, gerade bei sowas wie Kräutern, einfach unglaublich gut darstellen. Und dann müssen wir aber manchmal auch den Zirkel ein bisschen größer schlagen, weil wir am Ende natürlich immer noch auf einer Insel sind. Wir haben unglaublich viele Schätze, wir haben unglaublich viele Handwerker, aber wir haben eben nicht alles und das gehört zur Wahrheit dazu. Wir haben keine Fischereiindustrie, darum kommen die meisten Fische von uns aus Dänemark. Das ist nicht schlimm und für absolute Spitzenqualitäten muss man eben leider manchmal auch ein paar Kilometer mehr machen. Aber wir gucken, dass wir den Zirkel so klein wie möglich halten und da ist vor allem Schleswig-Holstein natürlich unser Hauptthema.
Eigentlich wollte das Team vom Romantikhotel Friederikenhof, allen voran Felix Lestrat, der Küchenchef hier, dich schon 2023 als Gastkoch beim Schleswig-Holstein Gourmet-Festival begrüßen. Da hattest du einen weiteren Meilenstein in deiner Karriere gemeistert. Was lag denn da so alles an zwischen Corona und 2024?
Ich weiß nicht, ob ich das Meilenstein der Karriere nennen möchte. Das war einfach privat, weil ich bin mit meiner Frau seit ungefähr 18 Jahren zusammen. Durch die Corona-Zeit und eine Betriebsübernahme bei mir haben wir einfach 4-mal einen Anlauf genommen, um zu heiraten. Und letztes Jahr konnten wir dann heiraten und den Termin wollten wir natürlich dann auch kein 5. Mal verschieben.
Jetzt nochmal der Rückblick auf deine beachtliche Karriere. Was immer dran steht in den ganzen Artikeln ist, Tempo und Gerüche haben dich bei einem Schulpraktikum so in den Bann genommen, dass du gesagt hast, ich will in die Profiküche und dann nach ganz oben. Was gehört für dich dazu, um in der Oberliga mitzuspielen?
Ich weiß gar nicht, ob man das nur auf das Kochen beziehen muss. Ich wünsche mir das eigentlich für jeden Menschen in jedem Beruf. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach Passion. Wenn ich überlege, wie viel Zeit wir im Leben mit Arbeit verbringen, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass jeder genau das findet, wo er oder sie richtig viel Freude dran hat. Und ob es am Schluss Zeitung austragen, Kochen ist, oder Arzt oder Ärztin zu sein, ist eigentlich egal. Ich glaube, dass diese Leidenschaft das Wichtigste ist und auch erstmal die größte Herausforderung für jeden Einzelnen überhaupt, das zu finden, was einem liegt, wo man Freude hat. Das, was wir machen gastronomisch, ist ja immer noch die Nische von der Nische von der Nische. Nicht wir sind die Gastronomie, sondern wir sind die Verrückten. Das muss man leider so anerkennen. Ich bin so ein Typ, ich kann nur ganz oder gar nicht, das war schon immer so. Wenn ich aber ein Thema gefunden habe, was mich interessiert, dann fuchse ich mich liebend gerne rein. Das Schöne ist einfach im Handwerk, dass wenn man wirklich einen Tick mehr macht, einen Tick mehr Engagement zeigt, dann sieht man eben relativ schnell auch Schritte. Und das motiviert natürlich auch weiterzugehen. Dann liebe ich Mannschaftssport schon immer. Kochen ist Mannschaftssport. Wir haben über 20 Köche bei uns. Noch viel wichtiger, wir haben über 50 Mitarbeiter im Söringhof und das ist Mannschaftssport. Keiner kann was alleine. Wir stehen alle zusammen und es ist einfach immer so gnadenlos ehrlich. Wenn ich meinen Job nicht vernünftig mache, dann kann der Nächste nicht gut weiterarbeiten. Und dann kommen wir auch relativ schnell gar nicht so zu den rein fachlichen Geschichten, sondern zu eher so einer Wertekultur, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man die Dinge gewissenhaft macht. Und das sind ehrlicherweise alles Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind und die mir dann auch richtig viel Freude machen, wenn sie einfach gut funktionieren, weil man sich aufeinander verlassen kann, egal in welcher Beziehung.
Aber du sagst schon, du hast 20 Köche, was natürlich enorm ist bei einem Restaurant mit 40 Plätzen. Wie bekommst du dein Personal? Weil ich kenne andere Häuser auf Sylt, die klagen, dass sie kein Personal bekommen und schließen müssen zum Teil.
Na, also das müssen wir Gott sei Dank nicht. Och, ja, dieses Thema Mitarbeiter ist so eins, das ist im Moment jetzt gerade relativ laut. Ich glaube, wir alle kennen gewisse Fakten, warum das auch so ist. Die Gastronomie muss sich da auch an die eigene Nase packen, ob da in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen sind. Im Interesse des Mitarbeiters würde ich mal ganz stark bezweifeln. Aber ich denke mal, ich kann mich nur um das kümmern, was ich beeinflussen kann. Die Vergangenheit, da habe ich nur einen Bruchteil Auswirkungen. Aber ich kann zumindest probieren, eine Atmosphäre zu schaffen, die einfach wertstiftend ist, wo auch die Menschen Freude aneinander haben, wo man auch Menschen findet, die zusammenpassen, damit das Team einfach auch gut funktioniert und die dann eben daraus auch wieder Erfolge kreieren, die einen viel geben. Von daher ist das ein Thema, das ist omnipräsent. Das ist auch in meinem täglichen Arbeiten, wahrscheinlich die Hälfte meines Arbeitstags mache ich nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil es mir aber auch wichtig ist und ich möchte, dass den Leuten richtig gut geht. Ich probiere es zumindest, ob ich das immer gut mache, weiß ich nicht, aber ich kann zumindest versprechen, ich gebe alles. Zum einen interessiert mich der Gegenüber und zum anderen denke ich eben auch, es ist ganz wichtig, dass ich mich auch erstmal privat wohlfühle und dann einfach mit so einer Grundzufriedenheit, in dem Fall bei uns die Auffahrt hochzugehen. Wir verschenken ja unglaublich viel Freude. Wenn ich aber unglücklich bin, wird es schwierig, Freude zu verschenken. Wir sind Gastgeber durch und durch, egal in welcher Abteilung, auch unsere Köche mit der offenen Küche. Darum probiere ich, das als Ganzes zu sehen.
Heißt das auch, dass ihr so Weiterbildungen macht, dass ihr zusammen auch mal Ausfahrten macht auf dem Kutter?
Ja, also auf unterschiedlichste Art und Weise. Also das Thema Schulung ist bei uns ganz wichtig. Wir probieren es häufig ganz spielerisch zu machen. Beispielsweise in allen Abteilungen muss jeden Tag ein Mitarbeiter ein Referat halten. Jeden Tag. Das ist ein Schulungsmodell, das ist von einer ganz großartigen Frau, Andrea Gröder heißt die. Die coacht uns seit über 20 Jahren. Auch da das Thema Mitarbeiterführung, Umgang, aber auch für Führungskräfte. Was wollen Mitarbeiter eigentlich? Also worum geht es im Moment? Die hat was entwickelt, das nennt sich Empower Briefing und das startet quasi immer mit einem positiven Start. Wir sind immer alle unglaublich gut in Kritisieren, aber wann haben Sie eigentlich dem Gegenüber mal wieder gesagt, wie schön es ist, dass es ihn gibt oder dass er das richtig gut gemacht hat? Dann aber auch gefolgt von Kritik. Man muss nicht immer warten, bis das Fass überläuft. Bei uns laufen den ganzen Tag zig Sachen falsch, aber dann sprich sie halt an. In der richtigen Sekunde, in der richtigen Ansprache und vor allem, wenn es viele Leute hören, weil man ja in einer großen Gruppe ist, dann können sich auch viele Leute darum kümmern. Wenn keiner weiß, was mich stört, dann kann es auch keiner verändern. Das gilt aber nicht nur für mich, sondern für alle logischerweise. Und dann kommt ein Thema, das wird vorgestellt und das Allerwichtigste ist nicht nur, dass wir was über ein neues Thema lernen, sondern dass wir lernen zuzuhören, weil danach wird abgefragt. Und zwar so lange, bis jeder alle Fragen beantworten kann. Hört sich hochkompliziert an, dauert 5 Minuten, aber es macht super viel mit Kommunikation. Das ist einfach toll. Das ist eine Schulung, die machen wir tagtäglich. Und dann haben wir Schulungskalender. Das sind so 30 Termine im Jahr. Da ist von grundsätzlichen Dingen, wie sie jeder Betrieb machen muss, von der Brandschutzschulung bis zur Hygienewiederbelehrung. Aber eben auch das Thema Kräuterexkursion. Wenn die Muschelsaison startet, dass wir mit dem Muschelboot mal rausfahren. Dass unsere Mitarbeiter einfach die Insel auch spüren und vor allem das, was unser Haus auszeichnen soll. Weil sie geben ja die Passion dann wieder weiter. Und je besser ich geschult bin und desto besser ich irgendwie etwas spüre, desto leidenschaftlicher kann ich es ja auch transportieren. Und da gibt es Schulungen von Bärbel Ring, Sommeliere, die macht dann Riesling, Burgund, Portwein einmal im Jahr. Dann startet die Trüffelsaison, dann machen wir Trüffelschulungen, damit die Mitarbeiter eben auch da wissen, worauf kommt es an. Und zwar immer Küche und Service. Und die Azubis müssen, das ist Pflichtprogramm, und jeder andere in der Abteilung darf. Das heißt, kann auch sein, dass unser Housekeeping dann in der Küche ist oder dass auf einmal ein Koch dann sitzt, wenn wir mal wieder Marketing- und Sales-Schulung machen. Und jeder, der irgendwo Freude findet, der darf sich da gerne mit einbringen oder eben auch Themen vorschlagen und dann werden die geschult.
Du hast ja damals angefangen mit dem Schülerpraktikum. Hast du auch bei dir Schüler, die anfragen?
Ja, schon. Wir probieren es in Maßen zu halten, weil ich sage immer, wir sind ein kleines Haus, aber kein kleiner Betrieb. Und wenn da wirklich so viele Köche rumlaufen in so einer kleinen Küche, ich möchte auch, dass die Person, die die Auffahrt hochkommt, dann was von der Zeit hat und nicht das Gefühl hat, dass sie im Weg rumsteht oder wir eben auch keine Zeit haben. Darum nehmen wir immer maximal eine fremde Person auf. Ja, aber das machen wir schon, weil am Ende müssen wir auch wieder Menschen begeistern, dass sie dann vielleicht diesen Ausbildungsberuf auch wählen, ob es bei uns ist oder woanders, ist ja vollkommen egal. Aber eben ab einer gewissen Altersklasse. Also 14-Jährige nehme ich nicht. Ich finde einfach eine Küche, schon gar nicht eine Küche von unserer Intensität, ist was für einen 14-Jährigen. Ich denke mal, ein Beruf, der darf Menschen fordern, aber du darfst nicht vor Druck oder vor Ehrfurcht eingehen. Da musst du eine gewisse Körperlichkeit schon haben oder geistige Fähigkeit, das nachzuvollziehen.
Wenn wir schon bei dem Thema sind mit der Ausbildung, deiner Karriere warst sehr fokussiert, sehr ehrgeizig und hast sehr viele Wettbewerbe gemacht und auch mit großem Erfolg dabei abgeschlossen.
Mal mehr, mal weniger.
Ja, ja gut, nehmen wir die Erfolge. Was waren denn deine wichtigsten Wettbewerbe?
Ich weiß im Nachhinein gar nicht, warum ich so viele Wettbewerbe machen wollte, aber ich habe tatsächlich damals meinen Ausbildungsort ausgewählt, nachdem der mir die Möglichkeit gibt, auch Wettbewerbe zu machen. Ich bin so ein kompetitiver Typ. Also ich mag Competition. Und zwar nicht immer, um zu wissen, wer Erster oder Zweiter ist, aber ich bin schneller, wenn wir zusammen joggen gehen. Wenn ich sehe, dass du 5 Meter vor mir bist, dann strenge ich mich noch ein Stück mehr an. Das mag ich eigentlich. Geht mir gar nicht darum, ob ich Erster, Zweiter oder Dritter bin. Und das war schon immer so und das habe ich beim Kochen eben auch so gemacht. Am Ende ist ja auch ein Wettbewerb wieder eine Art von Eigeninitiative, weil da nötigt einen ja keiner zu. Ich habe immer probiert, alle Möglichkeiten, die ich habe, eben auch auszuschöpfen. Und es ist Netzwerken. Es ist die beste Prüfungsvorbereitung, die man machen kann. Ich probiere auch immer, meine Mitarbeiter zu unterstützen. Jeder, der Lust hat. Unsere Luise, die ich mit habe, unser Chef-Patissier, ganz tolle junge Frau, die fährt am Samstag nach Salzburg zu einem Endausscheid von einem internationalen Wettbewerb in der Patisserie. Die Mitarbeiter bekommen alle Unterstützung, weil es ja, Netzwerk, Austausch, über den eigenen Tellerrand hinausschauen, auch diese Gastronomie und Hotellerie zu nutzen, um eben auch ein bisschen was zu sehen. Das war so der Hauptgrund, warum ich sowas gemacht habe.
Aber nicht, dass deine Patisserie jetzt so viel Netzwerk macht, dass sie dann weg ist.
Nee, das würde ich mir nicht wünschen, aber am Ende, glaube ich, ist vor allem wichtig, also gerade in Gastronomie, wir müssen die Leute groß machen, wir dürfen die nicht klein halten. Ich glaube, wenn man das mutig macht, dann merken wir ja vor allem auch, dass wir einfach stärker werden. Ne, dieses ein Leuchtturm und dann kommt lange nichts. Warum? Lass die Leute wirklich groß sein und Raum geben, dann profitiere ja auch ich davon. Je stärker die Mitarbeiter sind, desto mehr Möglichkeiten habe ich, andere Dinge zu machen oder mich auf was anderes zu konzentrieren oder irgendwie Konzepte zu erarbeiten. Also der Alltag darf ja nicht von mir abhängen und dafür braucht man starke Männer und Frauen.
Da hast du recht. Was gibst du deinen Jungköchen mit, wenn die an so einem Wettbewerb teilnehmen wollen? Das ist ja nicht nur das Können, das ist ja auch das Mentale. Wie hast du dich immer darauf einstellen können?
Ich glaube, das kommt dann so ein bisschen dem Arbeiten im Söringhof auch nah. Wir sind fleißig, wir sind auch diszipliniert, aber ich finde, das Allerwichtigste ist, es muss erstmal richtig Freude machen. Auch im Wettbewerb muss Freude machen. Dass man im Zweifel in der Ausbildung vor seiner allerersten Prüfung nervös ist, das kann ich total nachvollziehen und die Nacht vor einer Abschlussprüfung ist, glaube ich, immer kurz für jeden. Sonst würde es ja bedeuten, wäre es einem egal. Aber im Wettbewerb, wenn man ausgelernt ist, da sollte man ja schon eine andere Souveränität und Ruhe haben und ich glaube, dass man dann einfach besser ist. Wenn Mitarbeitende bei uns einen Wettbewerb machen wollen, ich frage eigentlich immer, möchtest du Unterstützung haben oder möchtest du es als dein eigenes Projekt machen? Auch das finde ich vollkommen in Ordnung. Kann jeder entscheiden, wie er möchte oder sie. Wenn dann kommt, Jan Philipp, ach, du hast doch früher auch so viele Wettbewerbe gemacht, kannst du mir immer ein bisschen helfen? Dann kriegen sie logischerweise meine Unterstützung in jeglicher Art, weil Wettbewerbskochen ist ein ganz anderes Kochen als das im tagtäglichen Geschäft. Das sind eigentlich zwei komplett verschiedene Berufe dann auch. Dem muss man sich bewusst sein. Man muss sich bewusst sein, worauf man sich einlässt, was ist die Anforderung und da geht es nicht darum, was ich am besten finde, sondern meine Aufgabe ist zu wissen, was gefällt Susanne am besten. Oder dem Wettbewerb, ne? Also nicht einer Person, sondern was ist hier die Aufgabenstellung und auch da gehört dazu in der Küche, wenn ich Juror bin oder bei Abschlussprüfung, das eine ist das Handwerkliche, aber natürlich möchte ich auch wissen, steht da eine souveräne Person oder läuft der die ganze Zeit nur panisch im Kreis? Ist der umsichtig? Ja? Ist der vielleicht sogar hilfsbereit? Das hat alles nichts mit Kochen zu tun, aber ich glaube, ist wichtig, um am Ende ein gutes Ergebnis zu haben, diese Souveränität auszustrahlen und vor allem Sauberkeit, Hygiene, 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 das ist wirklich das A und O. Da kann man schon viele Tipps und Hilfestellungen geben, wie man auch dann in der Gestaltung der Gerichte smart ist, den Schwierigkeitsgrad so setzt, dass eben auch die Mitarbeitenden gut gefordert sind, aber nicht überfordert sind. Das Wichtigste ist, dass sie dann zufrieden rausgehen. Und welcher Platz ist, ist es eigentlich vollkommen egal. Für mich.
Gut, aber du hast Titel gesammelt wie Galeristen Gemälde. 2011 hast du die Prüfung zum Küchenmeister mit Bravour mit 99% richtig bestanden. 2013 wurdest du Koch-Weltmeister und Deutschlands bester Jungkoch. Da standen wahrscheinlich der ein oder andere Top-Koch Schlange bei dir. Wer hat denn angerufen und gesagt, Jan-Philipp Berner, also bei mir ist noch ein Platz frei in der Küche?
Ganz ehrlich, das war echt noch ein bisschen eine andere Zeit. Da steht keiner Schlange. Ich hatte natürlich schon meine Möglichkeiten, aber auch da, Wettkampf ist was anderes, als in einer Restaurantküche sehr, sehr gut zu sein. Auch der Küchenmeister, das ist für mich meine Altersvorsorge. Das hat für mich, so wie ich arbeite, hat das fast gar keine Bewandtnis. Also wenn man in so einer Art von Gastronomie arbeitet wie ich, und dem muss man sich bewusst sein, zum einen nämlich nie zu wichtig, zum anderen, dein gesamter Beruf baut auf deinem Körper auf. Das heißt, hast du einen Schicksalsschlag, hast du keine Chance. Und wenn du 45 bist und dein Rücken ist durch, dann interessiert keinen, wie viele Sterne du hattest, wie viele Punkte du hattest, wie viele Fs du hast, sondern dann ist die Frage, hast du einen Ausbilderschein, hast du einen Küchenmeisterschein, setz dich ins Büro, geh ins Altersheim und leite diese Küche da. Ich hatte ein Stipendium noch von meiner Ausbildung und das habe ich gedacht, das kann ich so sinnvoll einsetzen. Abgesehen davon war es nach einer sehr intensiven Zeit total schön, mal aus diesem Beruf auszubrechen, zwar in die Theorie, aber eben auch mal so ein normales Leben zu haben und dann auch wieder mit noch mehr Freude in den Beruf einzusteigen. Also das war dieser Küchenmeister. Und bei einem Wettbewerb darf man auch nicht vergessen, am Ende bist du natürlich der Beste von denen, die da sind. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist eine tolle Leistung, da bin ich total stolz drauf, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Da kamen jetzt nicht 12 Restaurateure und haben danach um mich gebuhlt.
Na, heutzutage würden sie anrufen.
Das könnte schon sein, ja, das könnte schon sein. Aber ich wusste trotzdem schon, was ich als nächstes machen will, von daher war das kein Thema.
Ja, du bist zu Janis King dann gegangen.
Zurückgegangen, war ja schon mal 2 Jahre.
Ja, aber du kamst von Jörg Müller, du warst das erste Mal auf Sylt, dann bist du zu Johannes King.
Nee, dann habe ich den Küchenmeister gemacht, dann war ich in Rheinland-Pfalz. Ich habe vor 18 Jahren meine Frau ja kennengelernt und da war so die Frage, kommst du zu mir oder ich zu dir? Und sie war damals im Söringhof. Meine Frau ist schuld, dass ich im Söringhof bin.
Gott sei Dank.
Ja, finde ich auch.
Wir bedanken uns herzlich bei ihr.
Ich auch, ja. Und dann bin ich zu ihr gegangen und beziehungsweise zu Johannes damals natürlich.
Du hast in einem Podcast vom Hamburger Abendblatt erzählt, am Anfang war Sylt nicht deine Insel, du hast sie nicht verstanden. Verstehst du sie heute?
Ja, total.
Was hast du damals nicht verstanden, was verstehst du heute?
Naja, ich kann es nur mutmaßen, weil es natürlich auch mittlerweile irgendwie schon wieder 18 Jahre her ist. Ich glaube, es war bei mir eine Altersfrage. Ich glaube, ich habe mir einfach zu wenig Mehrwerte geschafft. Alles hat Vorteile, alles hat Nachteile. Aber ich habe nur die Nachteile gesehen. Mensch, dieser Autozug und so weit weg von Hamburg. Und dann warst du kaputt vom Arbeiten. Dann war ich ganz am Anfang. Ging mir nicht alles so leicht von der Hand, wie es vielleicht dann auch später der Fall war. Ich fand es einfach mühselig. Dementsprechend habe ich mich eigentlich immer mehr eingeschlossen. Anstatt eben wirklich zu sagen, ey, du lebst auf der Insel. Geh in deiner Teildienstpause. Damals gab es noch Teildienst. Geh ans Meer. Welcher Mensch kann in seine Teildienstpause ans Meer gehen? Aber wenn du all diese Mehrwerte nicht nutzt, sondern dich da nur in deiner Personalwohnung irgendwie einschließt, dann wirst du diese Schönheit und die Möglichkeiten gar nicht spüren. Das hat mir meine Frau ehrlicherweise wirklich beigebracht, diese Insel zu nutzen und sich zu eigen zu machen. Das musst du auch machen. Das musst du in jedem Ort. Das musst du auch im Dorf machen. Das musst du auch im Stadtleben machen.
Wir als Touristen zahlen ganz, ganz viel Geld, ja? Um auf der Insel 1, 2, 3 Wochen zu verbleiben.
Ja.
Und du hast das Glück, dort zu leben. Aber es hat sich ja was geändert. Früher, da war ich ja auch viel auf der Insel, war der internationale Jet-Set auf Sylt und eine Party jagte die andere. Der Champagner floss in Strömen, Gourmet-Tempel eröffneten und das Geld spielte keine Rolle. Die Zeiten haben sich aber geändert. Wie sieht es heute auf Sylt aus und mit welchen Schwierigkeiten hast du als einziges 2-Sterne-Restaurant auf der Insel zu kämpfen?
Ja, die Insel hat sich weiterentwickelt in den letzten 10, 15 Jahren. Ich sehe das aber total pragmatisch und gar nicht so emotional besonders positiv oder negativ, sondern Zeitgeist entwickelt sich weiter, Bedürfnisse entwickeln sich weiter von Gästen, von Mitarbeitenden, auch von Betrieben. Und das muss einfach kontinuierlich immer wieder angepasst und feinjustiert werden. Was natürlich immer die Stärke von der Insel ist, ist, dass sie einfach echt ein kleiner Gourmet-Hotspot ist. Das ist wirklich einzigartig, einfach diese Vielfalt haben. Das ist unverschämt. Also ich kenne wirklich nicht im Ansatz ein Fleck in Deutschland, wo man in der Vielfalt so unverschämt gut essen kann. Von einem tollen Strandrestaurant über ein Bistro, über Gourmet-Restaurant. Das Tolle an der Insel ist, wenn du auf Sylt etwas wirklich gut machst, hast du auch die Möglichkeit, Erfolg zu haben. Du musst aber gut machen. Also mit einem mittelmäßigen Eis kommst du nicht weit. Mit einer mittelmäßigen Küche auch nicht. Und das ist eigentlich das Tolle für unsere Gäste. Aber auch in der Gourmandie hat sich Zeitgeist verändert. Und die Zeiten sind sicherlich vorbei, wo Gäste nur noch abends die großen Menüs essen, sondern gerade im Urlaubsmodus eben im Zweifel auch sagen, ich lasse Frühstück weg, ich setze mich mal um 12 Uhr in so ein Restaurant und esse so über den Tag verteilt auch meine 8, 9 Gänge oder so und trinke mal ein paar Gläser Wein. Und diese Vibes sind einfach anders und das ist auch in Ordnung. Jetzt ist der Söringhof sicherlich nochmal ein ganz besonderer Ort. Ich glaube, der ist einerseits ganz typisch Sylt und in ganz vielen Bezügen sind wir das absolute Gegenteil von Sylt. Das ist ehrlicherweise genau der Grund, warum ich den Söringhof so liebe und auch das, was wir da tun, weil es meiner Persönlichkeit, glaube ich, am nächsten kommt.
Erklär nochmal, warum ihr das Gegenteil seid von Sylt.
Wir sind ein wunderschönes kleines Landhaus. Wir thronen mitten auf der Düne, wir haben das Meer zu beiden Seiten. Also mehr Sylt geht gar nicht. Also das ist Wahnsinn. Es geht um Genuss, es geht um Hochwertigkeit. Also unser Team bringt eine Wärme in dieses Haus. Das Schlimmste war die Corona-Zeit. Ich wollte da immer mal im Haus schlafen. Das war ein Geisterschloss. Ich wollte da nicht mehr rein. Das war ganz grausam. Und jetzt mit unseren Gästen und den Mitarbeitern ist es einfach wunderschön. Wir sind aber ein kleines Haus. Das bedeutet zu uns, es gibt Facetten von Sylt, die gehören dazu. Das sind aber nicht meine. Sagen wir es mal so rum. Der Söringhof ist nicht laut. Und da geht es nicht darum, sehen oder gesehen zu werden, sondern geht es darum, dass da Menschen sich sammeln, die genießen wollen. Und mit genießen meine ich gar nicht nur das auf dem Teller, sondern im Zweifel auch einen unglaublich liebevollen Service, ein unglaublich charmant hergerichtetes Zimmer. Liebe zum Detail. Und das wollen wir in allen Abteilungen machen. Und wenn du natürlich Menschen um dich herum hast, die so ein Auge dafür haben, dann macht das natürlich doppelt so viel Spaß, dafür zu arbeiten, anstatt wenn man gar keine Reaktion bekommt. Und diese Spirale, sich gegenseitig anzustecken, sorgt natürlich auch dafür, dass wir eigentlich immer eher nach oben wollen und nicht dann irgendwie sagen, jetzt ist er glücklich, jetzt gehe ich nach Hause, sondern geht man noch einen Schritt mehr. Und davon partizipieren immer beide Seiten. Und das ist mir einfach wichtig. Wir stehen immer in irgendeiner Beziehung zueinander, ob es Mitarbeiter-Gast ist, Gast-Betrieb oder Mitarbeiter-Betrieb. Es hat noch nie funktioniert, wenn nur einer profitiert. Darum bin ich da total glücklich und dankbar und das ist unsere Facette von Sylt.
Du bist 2022 Mitgesellschafter geworden vom Luxushotel Söringhof. Wie gehst du mit dieser großen Verantwortung um? Denn du bist ja noch relativ jung.
Ja, ich finde auch. Also so richtig alt bin ich noch nicht. Ich habe auch noch ein bisschen vor, das muss man schon sagen. Also ich bin nicht in Frührente. Das war überhaupt gar nicht geplant. Ich habe nie mir auf den Schirm geschrieben, ich möchte unbedingt mit Mitte 30 Hotelier sein. Aber Söringhof hat nicht nur eine tolle Küche. Söringhof hat ein wahnsinniges Hotel, hat wahnsinnige Mitarbeiter im Hotel. Das muss man als Ganzes verstehen. Und ich glaube, das verstehe ich ganz gut. Als Johannes dann irgendwann auch gesagt hat, dass er auch noch andere Dinge vorhat.
Also gemeint ist Johannes King.
Ja, dann gucken wir doch mal, ob oder wie wir den Weg gestalten können. Ehrlicherweise habe ich überhaupt gar keinen Druck. Wenn es läuft, habe ich keinen Druck. Ich weiß noch ganz genau, wie wir in der Corona-Zeit da saßen. Und dann merkst du auf einmal, dass 50 Mitarbeiter echt schwer auf den Schultern liegen. Vor allem, wenn du siehst, wie der Cashflow immer weiter weggeht und du einfach weißt, all dieses Aufstocken vom Gehalt ist endlich. Und das war wirklich unglaublich schwer. Schwierig ist immer nur, wenn wir nicht gestalten dürfen, sondern auf andere angewiesen sind. Das macht mir eher zu schaffen.
Aber du hast es ja gut geschafft. Wir kommen auf deinen Küchenstil. Und zwar bezeichnest du ihn als nordisch-regional. Bedeutet das, dass du eher in Richtung skandinavische Länder gehst, mit Natur pur auf dem Teller? Oder hast du einen ganz anderen Weg gefunden für deine nordisch animierte Küche?
Ich glaube, mittlerweile ist schon ein eigener Weg. Am Ende ist ja ein Restaurant die Quintessenz von den Personen, die es leiten. Wenn man klug ist, glaube ich, macht man das, was man liebt, weil das kann man besonders gut im optimalen Fall. Da kann man auch diese Freude und die Leidenschaft für etwas transportieren. Da habe ich mich noch nie irgendwie nach links oder rechts gestreckt, ich möchte sein wie der, sondern da probiert man einfach so nah wie möglich an sich zu sein, damit man das eben gut ans Team und an die Gäste spielen kann. Die Produkte sind so nah wie möglich um unser Haus, aber ich hatte es ja eingangs gesagt, also wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dass Weihnachten kein Spargel serviert wird, der hat andere Themen. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Was mir aber immer wichtig ist, ist, der Genuss steht immer an oberster Stelle. Und Genuss bedeutet, ich brauche ein Spitzenprodukt. Das heißt, mag sein, dass ich Möhren im Garten habe, wenn die aber holzig sind, sind sie trotzdem nicht gut. Auch wenn ich weiß, wer sie angebaut hat oder im Zweifel sogar selber die Hände im Sand gehabt habe. Da muss man einfach diszipliniert sein. Und am Ende möchte ich meinen Gästen das Beste bieten. Das bin ich ihnen schuldig. Ich möchte, dass Restaurant, Küche so einen Abend vor allem Freude macht. Und Freude hat eben auch viel mit Genuss zu tun. Und es darf nicht nur spannend sein, es muss vor allem auch köstlich sein. Da probieren wir eigentlich immer so die richtige Mischung zu finden, zwischen Dinge eben auch so zu gestalten, dass sie total aufregend für unsere Gäste sind, dass man aber auch immer wieder an so einem Abend so einen kulinarischen Anker hat oder vielleicht einfach mal ein Gericht, wo man einfach wirklich Augen zu mit einem Löffel, das ist dann auch nicht wirklich kompliziert. Es muss einfach leicht sein, Spaß machen. Und so baut sich die Küche auf und dadurch, dass wir so eng eben auch mit der Insel arbeiten, kommen da einfach dann auch am Ende 8, 9, 10 Menüs raus. Wir haben so viele Mikrosaisons. Manche Dinge haben wir eben auch nur wirklich für ein paar Tage oder für 100 Portionen. So muss man eigentlich relativ variabel auf den Beinen sein. Und dann schaffen wir es aber auch, eine sehr, sehr authentische Küche, glaube ich, von der Insel zu machen, weil das ist das, was ich meinen Gästen transportieren möchte. Ein Gefühl geben, wo sind sie eigentlich gelandet? Nämlich nicht an der Ostsee, nicht in Berlin und auch nicht in Mailand, sondern auf einer nordfriesischen Insel und wir haben gerade Hochsommer und es hat 2 Wochen nicht geregnet. Oder wir sind gerade im sattesten Grün. Das darf ein Gast spüren. Da haben wir uns, glaube ich, viel Vertrauen auch aufgebaut mit unseren Gästen, weil es durchaus sein kann, dass in unserem Restaurant gefühlt 3 verschiedene Menüs machen, weil eben gewisse Dinge dann aus sind. Aber dann gibt es das nächste tolle Gericht dann auch. Und nicht immer ist es immer alles verfügbar. Es ist nicht alles verfügbar. Keine Erbse hat 3 Monate Saison. Das ist Quatsch. Und da probieren wir, uns das Leben manchmal relativ schwer zu machen im Interesse des Gastes und der Vielfalt. Denn wir müssen natürlich auch immer unseren Gästen einen Mehrwert bieten. Also wenn ein Gast aus München zu uns kommt und so eine Reise auf sich nimmt, dann muss da natürlich außer einer gewissen Grundsättigung schon ein bisschen mehr hängen bleiben, weil ansonsten sind wir es nicht wert. Und ich möchte immer, dass wir es immer wert sind für unsere Mitarbeiter und für unsere Gäste.
Bezogen jetzt auf das 38. Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Du bist ja erstmals im Romantik-Hotel Friederikenhof, Lübeck-Oberbüssau. Und es gibt Jungen Rotkohl, Steinbeißer, Ragout vom Huhn und Omelette mit Ochsenmark. Was ist da jetzt dein Anker? Du hast zum Beispiel dieses Stück Fleisch aus der Rinderlende, ist ja nicht typisch.
Ich weiß, als ich vor 15 Jahren in Schleswig-Holstein nach Anglais gefragt habe, da wussten sie gar nicht wo. Und da bin ich an das Rind gegangen, habe denen erzählt, wo das ist. Ab da haben sie es teuer verkauft. Was mir ganz wichtig ist, da sind wir wieder bei Wertschätzung. Wert hat nichts mit dem Preis zu tun. Für mich überhaupt gar nicht. Gewisse Dinge haben ihren Preis, weil so viel Aufwand dahinter steckt. Für einen Landwirt, für einen Fischer, für den Restaurateur, was auch immer. Aber der Wert setzt sich mit der Qualität zusammen und natürlich auch mit der Kompetenz von denen, die Produkte in der Hand haben. Und ich finde es einfach unglaublich spannend, Menschen mit Dingen zu überraschen, die vermeintlich banal sind. Also bei uns braucht keiner irgendwie so einen Google Translator neben unserer Speisekarte. Du weißt eigentlich immer genau, was es gibt. Und Rehrücken ist alles schön und gut, aber es gibt schon auch andere spannende Teile am Tier. Und am Ende ist da wieder das Thema, was finde ich, was unglaublich genussvoll ist, was aber vielleicht auch ein Tick weg ist vom gegrillten Rinderfilet, um dem Gast da auch wieder so ein Experience zu geben. Zum Beispiel hier, es gibt alles außer die Brust. Also es gibt wirklich das gesamte Tier vom Huhn außer die Brust. Weil ich einfach finde, dass es so viele andere spannende Dinge dann gibt, die wollen wir präsentieren. Und dieses Anglais ist auch so ein toller Muskel, der so viel Saftigkeit hat und so einen tollen Biss hat. Unglaublich zart. Der wird erst kalt geräuchert, dann wird er konfiert, dann wird er gegrillt. Da probieren wir vor allem und jetzt auch hier natürlich bei dem Festival, den Gästen zu transportieren, was bewegt uns, was ist so die Vielfalt auch, die unsere Insel bietet, diese Vegetabilität, aber natürlich auch das Meer, auch unsere Muscheln oder Dinge, die wir im Sommer auch eingelegt haben, so wie unsere Zwetschgen, wo wir dann jetzt ein Dessert draus machen. Ja, ein buntes Menü ist geworden.
Du hattest auch begeisterte Gäste, habe ich schon gehört.
Es war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre hier. Also dieser Ort, der hat so eine Wärme und es war gestern wirklich bis auf den letzten Platz ausgebucht. Och, ich hätte mich zwischendurch gern dazugesetzt. Ich hatte komischerweise keine Zeit, aber das war, also es war ganz, ganz toll. Es hat uns auch Freude bereitet, hier aber auch ein ganz anderes Team, was ja dazu kommt und sich mit denen auszutauschen und gemeinsam so einen Abend zu gestalten. Das war wirklich ein Fest und ich freue mich aufs Zweite heute.
Jetzt werde ich dich auch in die Küche entlassen, du musst noch ein bisschen was vorbereiten.
Ja.
Herzlichen Dank, es war wirklich ein Genuss, mit dir zu sprechen.
Dankeschön.